Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Ich habe gedacht, ich lasse euch zunächst mal raten, wer das gesagt hat. Und wer das errät, bekommt von mir ein Buch geschenkt, okay? Also, fangen wir mal an. Da heißt es, die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Dieselbe Person sagt auch, die Existenz der Bibel als ein Buch für das Volk ist der größte Vorteil, der jemals der menschlichen Rasse zuteil wurde. Jeder Versuch, sie schlecht zu machen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weiß jemand von euch, wer das gesagt hat? Wer hat das gesagt? Ja, bitteschön, du glaubst nach vorne kommen, dann schenke ich dir ein Buch. Oder bring es ihm mal nach hinten, der ältere Herr da hinten. Ein schönes Buch, wo es darum geht, dass viele ethische Fragen anhand der Bibel beantwortet werden. Good News Nummer 4. Ja, die Bibel ist ein außergewöhnliches Buch. Das bezeugt eben nicht nur Immanuel Kant, das sage ich auch. Und das, was du erlebt hast, dass so ein Bibelvers einem so richtig unter die Haut geht und einem wichtig wird in schwierigen Zeiten, das habe ich erlebt, als ich in den 80er Jahren als junger Lehrer sehr oft im Krankenhaus war. Wir wussten nicht, wie unser Leben weiterging. Es waren, glaube ich, 60 oder 70 Tage, ich weiß es nicht mehr. Und bei einem der letzten Aufenthalte bekam ich eine Postkarte und darauf stand nur ein Bibelvers. Ich weiß nicht, wer mir diesen Bibelvers geschrieben hat, aber ich weiß, wo er steht. Und zwar in 5. Mose 32, Vers 4. Ich sage immer gerne, das ist das Testament des Mose. Und er schreibt, der Fels vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Und dieser Bibelvers, der hat mir unglaublich Mut gegeben in dieser schwierigen Lebenssituation. Und da dachte ich so geht es uns oft, dass Gottes Wort tatsächlich persönlich zu uns spricht. Und wir merken, es ist ein außergewöhnliches Buch. Als Verleger habe ich zu Hause ja auch eine kleine Privatbibliothek. Und ich muss euch nur sagen, ich habe, glaube ich, kein Buch zweimal gelesen. Aber die Bibel habe ich x-mal durchgelesen. Eine längere Zeit, jedes Jahr einmal, und es ging mir so, wie der Psalmist es schreibt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Also die Bibel ist wirklich ein außergewöhnlicher Schatz. Und bevor ich auf die Frage eingehe, was hat sie denn jetzt konkret mit meinem Leben zu tun, habe ich gedacht, ich werde euch erstmal so ein paar Stichworte nennen, wieso die Bibel einzigartig ist. Also sie ist es zweifellos in ihrer Entstehung. Sie wurde ja von etwa 40 Schreibern in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren geschrieben. Also das Alte Testament 1450 vor Christus bis 400 vor Christus. Da war das Alte Testament abgeschlossen. Ganz wichtige Information, wenn es um prophetische Aussagen geht, die sich zur Zeit Jesu erfüllt haben. Und dann das Neue Testament, ungefähr 45 nach Christus bis 100 nach Christus. Und die Schreiber waren sehr unterschiedlich. Da waren einfache Handwerker, da war ein König, da waren Ministerpräsidenten, also quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und sie lebten an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Kontinenten. Und die Bibel ist in drei verschiedenen Sprachen geschrieben worden. Und trotz dieser Vielfalt eine Einheit. Sie bildet trotz dieser langen Entstehungsgeschichte ein harmonisches Ganzes und sie beinhaltet einen roten Faden. Ich habe mir extra meinen Koran mitgenommen. Das ist ja gerade auch in der heutigen Zeit immer wichtiger, dieses Buch mal zu lesen. Und ich habe viel darin gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, der Koran ist ja geordnet nach der Länge der Suren. Also die längsten Suren stehen vorne und die kürzesten hinten. Da habe ich so gedacht, wenn ich meine Privatbibliothek nach der Dicke der Buchrücken ordnen würde, da würde ich ja nichts wiederfinden. Also meine Privatbibliothek hat eine innere Struktur. Ich kann praktisch blind in mein Arbeitszimmer gehen und weiß genau, da stehen die Bibelübersetzungen, da stehen die Kommentare, da stehen die Erziehungsbücher, da steht aktuelle Literatur zur gesellschaftlichen Entwicklung und so weiter. Das hat eine gewisse Ordnung und so habe ich festgestellt, die Bibel hat ebenfalls eine solche Ordnung und bietet höchste literarische Vielfalt und trotz dieser langen Entstehungsgeschichte eine Einheit. Ihre Verbreitung ist ebenfalls außergewöhnlich. Ich habe das erst vor einigen Wochen mal im Internet gelesen, ich wusste das gar nicht. Es gibt ungefähr 800 Millionen Korane, die auf der Welt verbreitet sind, aber 5 Milliarden Bibeln. Und jedes Jahr werden ungefähr 700 Millionen Bibeln verteilt, Bibelteile noch viel mehr gedruckt. Und die Bibel als komplettes Buch gibt es in weit über 700 verschiedenen Sprachen. Also es ist eindeutig das Buch, was am weitesten verbreitet, am meisten gedruckt worden ist. Ich glaube, das Einzige, was mal in einem Jahr mehr gedruckt worden ist, war der IKEA-Katalog. Aber den gibt es heute nicht mehr. Und der IKEA-Katalog, der damals in so einer hohen Auflage gedruckt wurde, der ist heute nicht mehr aktuell. Also die Preise, die von damals da drin stehen, die wirst du wahrscheinlich bei IKEA nicht mehr kriegen. Aber der war mal in einem Jahr, hat er mal die Bibeln überholt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kataloge gedruckt worden sind. Aber wie gesagt, das ist ja Schnee von gestern. Im Fortbestand ist die Bibel ebenfalls außergewöhnlich. Ihre Manuskriptbelege sind besser als jedes andere Schriftstück klassischer Literatur. Nur mal ein Beispiel. Wir haben ungefähr 5400 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und im Vergleich dazu, was wir im Lateinunterricht in der Schule gelesen haben, Bello Gallico, Cäsar, da haben wir ungefähr 12 Handschriften. Also da merkt man, was die Bibel für einen unglaublichen guten historischen Beleg hat. Und sie hat allen Ausrottungsversuchen standgehalten. Ich habe das mal bei einem Kommunistenführer gelesen, der hat behauptet, es soll in Zukunft nur noch Mao-Bibeln geben und man hat die Bibel zu Tausenden auf Scheiterhaufen verbrannt. Geh mal hier in einen gut sortierten Buchladen und frag den Buchhändler nach einer Mao-Bibel. Ich glaube, der weiß nicht, wo er die herkriegen soll, aber eine Bibel, die wirst du in jedem Buchladen finden. Die Bibel ist in ihren Aussagen außergewöhnlich. Die Bibel beinhaltet ja sehr viel Prophetie. Es hat mal jemand versucht nachzuzählen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich denke schon. Es gibt ungefähr 3000 prophetische Aussagen im Alten Testament bezüglich verschiedener Völker, Städte, die zerstört worden sind, Personen, die in unsere Wirklichkeit kommen, vor allen Dingen der Messias, Jesus Christus, und vor allen Dingen prophetische Aussagen über Israel. Und die meisten dieser 3000 Aussagen haben sich inzwischen nachweislich erfüllt. Und von daher ist es so wichtig, dass wir auch im Kopf haben, das Alte Testament, und das können wir nachweisen, die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, 400 vor Christus, die Septuaginta gab es, glaube ich, 250 vor Christus, also eindeutig Aussagen, die Jahrhunderte vorher gemacht worden sind und sich später erfüllt haben. Und das Interessante ist, die Bibel macht oder beschönigt nichts. Sie schreibt von Personen, sie beschreibt ihre Fehler. Sie schreibt von König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und andererseits berichtet sie uns von seinem Ehebruch und Mord. Also ganz offen wird berichtet, wie Menschen wirklich sind. Und wir dürfen auch berücksichtigen, ihr Einfluss auf Literatur und Kultur ist in der westlichen Kultur einfach nicht wegzudenken. Ohne die Bibel würde uns ganz viel fehlen. Und von daher wollen wir uns ja heute Abend mit dieser Frage beschäftigen, was hat sie konkret mit meinem Leben zu tun? Und was mich auch immer wieder begeistert, ist ihre Universalität. Menschen unterschiedlichster Herkunft, verschiedenen Alters, verschiedener sozialer Schichten, kleine Kinder hier am Nachmittag im Zelt können die Geschichten verstehen, Gelehrte können sich darüber austauschen und ihren tiefsinnigen Inhalt bewundern. Also die Bibel ist auch diesbezüglich einmalig. Nun, all diese Tatsachen, die jetzt hier vorne noch in Stichworten festgehalten sind, beweisen natürlich nicht, dass die Bibel wahr ist, aber sie beweisen ihre Einzigartigkeit. Und wenn dir das schon mal bewusst ist, dann wirst du vielleicht auch Interesse gewinnen an diesem außergewöhnlichen Buch. Nun, was hat sie mit meinem Leben zu tun? Ich habe überlegt, welchen Bibeltext kannst du den Antworten zugrunde legen? Und da fiel mir aus dem Testament des Paulus, das ist der letzte Brief, den wir von Paulus haben, ein kurzer Text ein, und den habe ich jetzt hier auf der nächsten Folie. Paulus schreibt an seinen Nachfolger Timotheus: Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Und dann kommt ein wichtiges Selbstzeugnis, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. In diesem Text finden wir drei Antworten, die ich euch heute Abend gerne mitgeben möchte zu dieser Frage: Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Geht es dir vielleicht auch so? Du sehnst dich nach Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Und die große Tragik in unserer Gesellschaft ist ja die, es werden oft vor der Wahl Versprechen gegeben und nach der Wahl ist das etwas ganz anderes. Ich war 20 Jahre Schulelternbeiratsvorsitzender einer großen Gesamtschule in Haiger. Ich hatte damals mit unserem ehemaligen Bürgermeister die Idee, wir brauchen dringend in Haiger, eine Stadt mit einem sehr hohen Bruttosozialprodukt, mit großen Unternehmen, eine gymnasiale Oberstufe. Das war mein Ziel, in den 20 Jahren diese zu installieren. Ich hatte den Bürgermeister für diese Idee gewonnen, der aß, jetzt wollte ich schon was anderes sagen, aus der Hand und hat mich überall mit hingenommen, um diese Idee zu publizieren, bekannt zu machen. Und nach der Wahl ging ich nochmal in den Magistrat und wollte mit ihm darüber sprechen, wie es denn jetzt weitergehen könnte mit dieser Idee. Er hatte die Wahl gewonnen und da kannte der mich gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht, Politik kann ja doch ein schmutziges Geschäft sein. Auf wen kann ich mich verlassen? Wer steht zu seinem Wort? Und da habe ich festgestellt, ich kann mich auf das Buch der Wahrheit verlassen. Die Bibel ist tatsächlich etwas, was wahr ist, was stimmt. Sie ist absolut zuverlässig. Und was sie über die Welt, über den Menschen sagt, ist nach Jahrtausenden noch gültig. Wie viele Menschen haben versucht, mit ihren Ideen die Welt zu verändern? Und oft hinterließen sie eine Spur von Blut und Tränen. Ob der Nationalsozialismus, ob der Kommunismus, ob der Sozialismus, ob der Materialismus. Ich sage immer gerne, alle Ismen dieser Welt sind am Ende. Die Bibel nicht. Sie ist, wie Luther das mal gesagt hat, das sind drei Zs, die kannst du dir gut merken. Sie ist zuverlässig, immer zutreffend und zeitlos gültig. Zuverlässig, zeitlos und zutreffend. Als ich mein Studium, ich habe Mathematik studiert und Naturwissenschaften für die Grundschule, als ich mein Studium in Wuppertal an der Hochschule begann, hat mir ein alter, weiser Mann einen Satz mit auf den Weg gegeben. Und ich habe noch nirgends, und den habe ich gewiss schon an so vielen Stellen in Deutschland zitiert, ich habe noch nirgends jemand gefunden, der mir den widerlegt hat. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der kriegt dann von mir auch noch mal ein Buch geschenkt. Also es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Gibt es nicht. Nun denkt der eine oder andere vielleicht an das Thema Biologie, Thema Schöpfung oder Evolution. Ihr Lieben, das ist nur eine Idee. Es ist ein Versuch des Menschen, die Schöpfung zu erklären, ohne Gott mit einbeziehen zu müssen. Da gibt es natürlich ganz schlaue Theologen, die meinen, Gott habe den Anstoß zur Evolution gegeben und sie sprechen dann von theistischer Evolution. Aber wer die Prinzipien der Evolutionstheorie mal durchschaut hat, der merkt, das steht im Widerspruch zu dem Gott, der uns in der Bibel beschrieben ist. Gott hat doch nicht Jahrmilliarden an der Ursuppe gerührt und gewartet, bis durch grausame Mechanismen, durch Selektion und Mutation sich höhere Lebensformen entwickelt haben. Das entspricht nicht dem, was in der Bibel steht. Dieser Grundsatz, das Stärkere setzt sich durch, das Schwache bleibt auf der Strecke. Gott hat sich immer um das Schwache gekümmert. Also diese Sache mit der Evolution ist eine Idee, eine Behauptung, eine Hypothese, aber es ist nicht naturwissenschaftlich bewiesen. Es ist auch für mich mehr eine philosophische Frage. Die Bibel nimmt natürlich nicht in Anspruch, ein Biologiebuch zu sein, aber das, was sie sagt über Abläufe in der Natur, ist hochinteressant. Ich will euch mal etwas vorlesen. Vielleicht können die jungen Leute unter uns das mal beantworten, was hier in der blumigen Sprache der damaligen Zeit, in dem ältesten Buch dieser Biblia, und zwar im Buch Hiob, beschrieben wird, was die Naturforscher erst im 17. Jahrhundert entdeckt haben. Ich lese aus Hiob 36, Vers 27. Er zieht empor die Wassertropfen und treibt seine Wolken zusammen zum Regen, dass die Wolken überfließen und Regen senden auf die Menge der Menschen. Was wird hier beschrieben? Bitte, was hast du gesagt? Der Wasserkreislauf. Komm her, Chris, auch ein Buch geschenkt. Das ist er. Gibst du mal dem Kurzen hier das. Der Wasserkreislauf, genau in der blumigen Sprache der damaligen Zeit. Ist das nicht faszinierend? Die Bibel nimmt nicht in Anspruch, ein Biologiebuch zu sein. Sie nimmt auch nicht in Anspruch, ein Erziehungsbuch zu sein. Aber was sie uns mitgibt zu diesen Themenbereichen, das stimmt. Es gibt nichts, was die Wissenschaft weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Ich weiß, im 18. Jahrhundert, da kam ja diese große Idee der Bibelkritik auf, dass man alles hinterfragt hat. Und ich las in einem Standardbuch für Theologiestudenten mal den Satz, Ausgangspunkt wissenschaftlicher Arbeit am Bibeltext ist ganz allgemein gesprochen der Zweifel. Also setz immer Fragezeichen hinter das, was in der Bibel steht. Und in der Zeit hat man zum Beispiel darüber gelächelt, dass im Alten Testament die Rede davon ist, dass David in seinem Heer Hethiter hatte. Man kannte in der profanen Geschichtsschreibung diesen Stamm der Hethiter nicht. Dann machte man Ausgrabungen Anfang des 20. Jahrhunderts in der heutigen Türkei und siehe da, man fand Hattusas, die Hauptstadt der Hethiter. Heute zweifelt kein Historiker mehr daran, dass es die Hethiter gegeben hat. Es gab vor Jahren ein schönes Buch auf dem Markt, das hatte den Titel und die Bibel hat doch recht. Genau so ist es. Und wir können uns auf dieses Buch wirklich verlassen. Ihr Lieben, was mir immer so zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass viele Menschen ein Urteil über die Bibel fällen. Und dann frage ich zurück, sag mal, hast du die Bibel jemals gelesen? Und dann werden sie etwas verlegen. Und das entspricht eigentlich dem, was man in Umfragen auch rausgefunden hat. Wir hatten ja ein paar Mal im Jahr in Deutschland ein sogenanntes Jahr der Bibel, was von den Kirchen ausgerufen wurde. Und da hat man ja viele Umfragen durchgeführt. Und weißt du, was dabei rausgekommen ist? 80% der Deutschen lesen nie in der Bibel, erlauben sich aber ein Urteil über die Bibel. Ich hatte dazu neulich ein schönes Erlebnis. Ich hatte einige Vorträge in Fulda. Und ich gehe gerne abends nach den Vorträgen an den Büchertisch, das ist für mich so ein Meeting Point, da kann man sich gut unterhalten. Und dann sah ich auf einmal am Büchertisch einen Muslim stehen. Oh, ich sage, wie kommen Sie denn hierher? Dann grinste er mich so an und sagte, ich bin Christ geworden. Oh, ich sage, das finde ich auch toll. Wie kam das? Ja, sagte, ich habe mal den Koran gelesen. Und in Sure 4, Vers 34, da steht, dass wenn meine Frau nicht tut, was ich will, ich sage das jetzt mit meinen Worten, ich kann dir das aber auch wörtlich vorlesen, ist vielleicht mal ganz interessant, den Koran im Originalton zu hören. Also Sure 4, Vers 34 hat er mir zitiert. Da steht, Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnet sie, und zwar schreibt er hier über die Frauen, verbannet sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Und so sie euch gehorchen, so suchet keinen Weg wieder, siehe, Allah ist hoch und groß. Auf Deutsch, wenn deine Frau dir nicht gehorcht, sperr sie ins Schlafgemach und schlag sie. Und da hat dieser Muslim für sich gedacht, ey, das kann doch wohl nicht sein, dass mein Buch mich auffordert, meine Frau zu schlagen, wenn sie nicht tut, was ich sage. Und dann soll ich sie nur einsperren. Und dann hat er den ganzen Koran gelesen. Und dann kam er an mehrere Stellen, die habe ich mir hier auch im Koran angestrichen, wo es zum Beispiel heißt, in Sure 9, Vers 30, Sure 4, Vers 89, Sure 5, Vers 31, Sure 5, Vers 51, tötet die Juden und die Christen. Und da hat er gedacht, nee, das kann es nicht sein. Dann hat er das Neue Testament gelesen und hat Jesus kennengelernt. Und da hat er gesagt, für den Mann entscheide ich mich. Und dann sagte er mir Folgendes, und deshalb bin ich darauf gekommen. Er sagt, die meisten meiner Glaubensbrüder aus dem Islam haben den Koran noch nie gelesen. Die lernen einige Suren auswendig, die sie immer wieder zitieren und beten. Aber den kompletten Koran gelesen haben die wenigsten. Das können nur die Gelehrten. Und das habe ich auch gemerkt, als wir uns in den Großstädten mit jungen Leuten über, mit jungen Muslimen über den Koran unterhalten haben und habe ihnen diese Stellen vorgelesen, haben sie gesagt, da muss ich den Hodscha fragen. Also sie mussten zum Oberpriester gehen, um die Dinge zu klären. Und genau dasselbe stellen wir natürlich auch bei den sogenannten Christen fest. Die meisten lesen nicht in der Bibel, erlauben sich aber ein Urteil. Und da hat der alte Spurgeon, das ist ein bekannter englischer Prediger, hat mal geschrieben, wer seine Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald gewahren, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Da gibt es eine nette Begebenheit, geht es mal in die Grundschule, drittes Schuljahr, und die Ina im Religionsunterricht, ihr Religionslehrer ist ein Vertreter der historisch-kritischen Theologie, und es geht um das Buch Jona. Und der Lehrer behauptet, es sei nur eine Erzählung, aber das sei ja nicht wirklich passiert, dass Jona von einem Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt worden sei. Nein, nein. Irgendwann wird es der kleinen Ina, drittes Schuljahr, zu bunt und sie sagt ihrem Lehrer, ach, wissen Sie was, ich werde Jona fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe. Daraufhin kontert der Lehrer und sagt, und was ist, wenn Jona in der Hölle sitzt? Ina, ganz spontan, dann fragst du ihn eben. Also wir merken, wenn wir irgendwie anfangen, Fehler zu suchen, werden wir bald feststellen, dass die Fehler bei uns zu suchen sind. Und ich glaube, es war Kaiser Napoleon, der mal gesagt hat, die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Also auf dieses Buch ist Verlass. Ein zweites, was uns Paulus deutlich macht, sie lehrt uns, die Schuld einzusehen. Die Sache mit der Schuld kommt dir vielleicht etwas, du wunderst dich vielleicht, dass ich das hier erwähne. Nun, ich kann mir gut vorstellen, so ist das ja auch bei uns in diesem kleinen 900-Seelendorf, wo ich jetzt fast 40 Jahre lebe. Es gibt so tolle, nette Menschen, hilfsbereit, die würden dir das letzte Hemd geben. Und ihnen deutlich zu machen, dass sie aus dem Blickwinkel Gottes auch schuldig sind, da muss ich immer sagen, ich muss erklären, was damit gemeint ist. Also es geht nicht um die Frage der Moral. Es geht nicht um die Frage, ob du ordentlich oder unordentlich lebst, ob du Gebote übertrittst. Darum geht es erstmal gar nicht, sondern es geht um dein Verhältnis zu deinem Schöpfer, um dein Verhältnis zu Gott. Und von Natur aus ist der Mensch eben nicht so, dass er zu Gott passt, und der Beweis dafür ist ja die Tatsache, dass es kein Volk auf dieser Welt ohne Religion gibt, und Religion ist immer der Versuch, die Gottheit zufriedenzustellen. Und dass die Schuldfrage mehr Menschen umtreibt, als wir denken, hat zum Beispiel Alexander Solzhenitsyn deutlich gemacht, als er 1970 für die gewaltige Sprache, die er als russischer Schriftsteller hatte, den Nobelpreis für Literatur verliehen bekam. Und da wurde er gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat Solzhenitsyn als erstes gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld. Wohin mit meiner Schuld? Wer hilft mir, mein belastetes Gewissen frei zu bekommen? Und deshalb ist die Frage schon wichtig. Und ich musste dabei denken an Johannes Rau, unseren damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, späteren Bundespräsidenten. Und er hat einmal gesagt zum Jahr der Bibel, dass für ihn die Bibel das aufregendste Buch überhaupt sei. Und dann kommt ein interessantes Zitat von ihm, weil es die Menschen so schildert, wie sie sind, und weil es gleichzeitig deutlich macht, sie brauchen nicht so zu bleiben. Nun, Johannes Rau war ja der Sohn eines stadtbekannten Predigers in Wuppertal. Er war bei meinem Vater in der Schulklasse. Von daher waren wir immer sehr interessiert an seinen Zitaten. Und er kannte sich ja wirklich gut aus in der Bibel. Und diesen Spruch, den habe ich mir wirklich gut gemerkt. Die Bibel macht das, was viele Religionen machen. Sie hält uns den Spiegel vor. Sie zeigt uns, dass wir Menschen nicht so sind, wie wir sein sollten. Aber dabei bleibt sie nicht stehen, sondern sie macht uns auch deutlich, es gibt eine Möglichkeit der Veränderung. Und sie beantwortet uns tatsächlich die Frage, woher kommt denn die Sünde? Welche Folgen hat es? Und wie werde ich die Sünde wieder los? Und die Bibel ist kein Buch in erster Linie für Theologen, sondern die Bibel ist ein Buch für jedermann, für die Kinder, die nachmittags hier im Zelt sind, für dich heute Abend. Jeder kann in diesem Buch lesen. Und ich werde manchmal gefragt, was steckt denn hier drin in diesen 1800 Seiten, je nach Größe der Schrift und Bibelübersetzung. Ich sage, eigentlich ist das ganz einfach. Die Bibel hat drei große Themen. Das erste Thema heißt Schöpfung. Gott hat uns Menschen wunderbar gemacht und nicht nur uns Menschen, sondern die gesamte Schöpfung überhaupt. Und dann erfahren wir, wie der Mensch ein Gebot Gottes übertritt und seitdem in der Trennung von Gott lebt. Also das Verhältnis ist durch Schuld gestört. Und dann kommt ein zweites großes Thema von 1. Mose 3, Vers 15 bis ins Neue Testament. Und dieses Thema heißt Erlösung. Gott möchte den Menschen aus seinem Zustand lösen, erlösen, herausholen aus dem Sumpf der Sünde. Und er kündigt eine Möglichkeit an, schon gleich nach dem Sündenfall, er wird jemand senden. Und das ganze Alte Testament, sagt Martin Luther, treibt den Erlöser, zeigt uns etwas von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und im Neuen Testament kommt der Erlöser in unsere Wirklichkeit. Weihnachten feiern wir ja wahrscheinlich alle gerne. Da wird Jesus, der Sohn Gottes, das, was er zuvor nie war, nämlich wahrer Mensch, aber er bleibt immer wahrer Gott. Und als wahrer Gott und wahrer Mensch vollbringt er das Werk der Erlösung, stirbt für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha, steht zu neuem Leben auf, fährt zum Himmel, um von dort wiederzukommen und uns Menschen zu sich zu holen, die an ihn glauben. Und da ist das dritte große Thema Vollendung. Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Und wie ein roter Faden zieht sich durch die gesamte Bibliothek, durch die 70 Bücher der Bibel, wenn wir die Psalmen als 5 Bücher zählen, zieht sich eine Person, das Lieblingsthema Gottes, Jesus Christus. Und ihr Lieben, das ist die Lehre oder der Inhalt der Bibel. Und das gipfelt so wunderschön in einem der schönsten Verse in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, jeder Mensch kann jetzt, dadurch, dass Jesus Christus den Lohn der Sünde, die Schuld bezahlt hat, Vergebung seiner Sünde, seiner Schuld empfangen, mit Gott versöhnt werden, um dann für immer mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und das geschieht eben nicht dadurch, dass wir Leistung bringen, dass wir uns anstrengen und abmühen. Als ich den Koran gelesen habe, fiel mir auf, ein Muslim muss ja 5 Dinge tun. Er muss Richtung Mekka beten, ich glaube 5-mal am Tag. Er muss Almosen geben, Allah bekennen, den Ramadan, den Fastenmonat halten und wenn es das Portemonnaie erlaubt, einmal im Leben auf die Hadsch, also auf die Pilgerreise nach Mekka und Medina. Wir haben eine Zeit lang bei Muslimen auf Miete gewohnt, von daher habe ich mich auch immer intensiv mit dem Islam beschäftigt. Und dann habe ich meinen Freund, als er zurückkam von der Hadsch, gefragt, und kommst du jetzt ins Paradies? Da zuckte er so mit der Schulter und zitierte einen Vers aus dem Koran, Allah will, was immer er will. Keine Gewissheit. Er wusste nicht, ob er genug geleistet hat, genug getan hat, damit Allah, die Gottheit, mit ihm zufrieden ist. Die Bibel hat eine ganz andere Botschaft. Die Bibel hat die Botschaft, du Mensch kannst und musst keine Leistung bringen, um mich zufriedenzustellen, sondern ich beschenke dich. Und der Zauberbegriff dieses Buches heißt Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht durch eure Werke, damit sich niemand rühme. Das gehört eben auch zum Inhalt der Bibel. Gottes große Liebe und Gottes große Gnade, die vor allen Dingen deutlich wird in der Gabe seines Sohnes Jesus Christus. Und kein anderes Buch zeigt uns diesen Weg auf. Der Liedermacher Manfred Siebald, er schreibt das mal so schön: Warum greif ich so oft nach dir, du altes Buch in meinen Händen? Was hast du, was es in den Bänden um dich her nicht gibt? Auf jeder Seite zeigst du mir die Grenzen meines Lebens ehrlich und zeigst, wie dennoch unaufhörlich Gott mich liebt. Damit ist der Inhalt der Bibel wunderbar umrissen. Und damit komme ich zu einem dritten und letzten Schwerpunkt, den wir aus diesem Testament des Paulus ableiten dürfen. Die Bibel lehrt uns, so zu leben, wie Gott es gefällt. Sie ist sozusagen die Betriebsanleitung. Also ich tue mich manchmal schwer, Betriebsanleitungen zu lesen. Wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, dann soll das gleich funktionieren. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht ist das typisch Mann, dass wir da so schnell möchten, dass es läuft. Aber die Bibel ist so wie eine gute Betriebsanleitung. Und Dietrich Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt: Die Bibel ist allein die Antwort auf all unsere Fragen. Deshalb, wenn dich Fragen umtreiben, auch die Frage, die uns am ersten Abend, am Sonntagabend beschäftigt hat: Woher komme ich? Wozu bin ich überhaupt hier? Die Sinnfrage: Wo geht die Reise mal hin? Wie werde ich schuldlos? Wie gehe ich mit der Frage um, die rätselhafteste, schwierigste, die uns gestern Abend beschäftigt hat, Leid? Lies die Bibel. Gott gibt uns Antworten. Und wenn die Behauptung stimmt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sie uns auf diese existenziellen Fragen Antworten geben. Und das tut sie. Sie gibt uns eine klare Antwort, wo ich herkomme. Ich komme aus der Hand Gottes. Wozu bin ich hier? Die größte Erfüllung meines Lebens finde ich als Mensch, indem ich mich Gott zur Verfügung stelle, Gemeinschaft mit ihm lebe und ihm diene. Und wo geht die Reise hin? Ich weiß, dass ich nach meinem leiblichen Tod bei Gott sein werde. Im Himmel. Und darauf freue ich mich, wenn ich meinen Erlöser sehe, wie er wirklich ist. Natürlich können sich die Antworten auf die vielen Fragen, die uns umtreiben, nur demjenigen erschließen, der die Bibel auch liest. Und deshalb sollte man immer mit diesem Wunsch auch leben, die Wahrheit zu finden. Und dem ehrlichen Sucher verspricht Gott: Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mich, so werde ich euch antworten und mich von euch finden lassen. Außerdem habe ich gemerkt, was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Wer viel Bibel liest, bekommt ein anderes Gerechtigkeitsempfinden. Nicht ohne Grund ist die Bibel ja auch Grundlage für Caritas und Diakonie. Sie ist manchen wechselhaften Interpretationen und Missverständnissen zum Trotz immer noch die sittliche Grundlage auch für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin so dankbar, dass es auch noch Landesverfassungen gibt. Soviel ich weiß, sind wir hier in Nordrhein-Westfalen, oder? Hier habe ich meine Ausbildung gemacht als Lehrer. Und ich habe das so richtig genossen, Artikel 7 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen zu lesen. Kennt ihr den? Alle Eltern sollten den in der Tasche haben, wenn ihr in die Schule geht und da was läuft, was der Bibel widerspricht. Denn in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen steht Folgendes: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Wusstet ihr das? Guck mal, wie die Väter und Mütter der Verfassung das geschrieben haben. Als Lehrer hätte ich ja dem Schüler angekreuzt: Guck mal, das sind doch eins, also Ehrfurcht vor Gott, zwei, Achtung der Menschenwürde, drei, Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken. Das hätte doch eigentlich heißen müssen, sind vornehmste Ziele der Erziehung, oder? Sind da mindestens mal 3 oder 4. Aber die haben das bewusst so formuliert, weil es eine Einheit ist. Und das war ihnen klar. Denn in dem Moment, wo die Ehrfurcht vor Gott wegbricht, bricht in einer Gesellschaft alles zusammen. Vor Jahren hatten wir eine Pädagogentagung und Dr. Karl Carstens, unser damaliger Bundespräsident, sprach und er sagte den Satz: Die Ursache aller Übel in Deutschland ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Und er hat recht. Der russische Schriftsteller Dostojewski schreibt: Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird in einer Gesellschaft, ist alles erlaubt. Die Väter und Mütter unserer Verfassung wussten, wenn die Ehrfurcht vor Gott verschwindet, wird die Menschenwürde nicht mehr geachtet, wird die soziale Ungerechtigkeit in einem Staat immer größer, wird auch die Natur nicht mehr bewahrt. Und ich habe mit manchem Schulleiter darüber diskutiert und dann fing der auf einmal an und sagte mir: Ja, wir müssen den Gottesbegriff neu definieren. Ich sage: Hören Sie doch bitte auf, lesen Sie die Württembergische Verfassung, Artikel 12, da steht nämlich noch zusätzlich im Geiste christlicher Nächstenliebe und damit ist doch eindeutig bewiesen, es handelt sich hier bei diesem Gottesbegriff um den Gott der Christen, um unseren Gott, um den Gott der Bibel. Und das ist ja das, wofür wir so dankbar sein können, dass sich nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme unsere Väter und Mütter besonnen haben auf die Freiheit des Evangeliums. Und das lesen wir, Gott sei gedankt, bis heute in der Verfassung und auch in der Präambel unseres Grundgesetzes, dass wir uns als Deutsche im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen dieses Grundgesetz gegeben haben. Und daran wollen wir festhalten. Und ich denke, das ist für unser Volk tatsächlich ein enormer Segen. Und das ist alles zurückzuführen auf die Bibel. Und deshalb ist es das Buch des Lebens. Und es ist der Maßstab für unser Leben. Und wenn wir diesen Maßstab verlieren, werden wir maßlos. Und die Maßlosigkeit ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Und es wird vielleicht im Moment am deutlichsten in den ethischen Fragen und im Schulden machen. Maßlosigkeit. Und hier merken wir, wie wichtig es ist, dass wir an diesem Maßstab, den Gott uns gegeben hat, festhalten. Der indische Freiheitskämpfer Gandhi hat das mal so schön ausgedrückt: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es nur ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ich hoffe, dass dir heute Abend deutlich geworden ist, die Bibel ist nicht nur ein Stück Literatur, sie ist das Buch von Gott, sie ist das Buch der Wahrheit, sie ist das Buch des Lebens. Jesus Christus fasst die Antwort, was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun, am Ende seiner berühmtesten Rede, der sogenannten Bergrede oder Bergpredigt, zusammen, indem er ein Gleichnis erzählt. Und er sagt: Jeder, der meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Echte Grundlage, feste Grundlage. Der Regen kommt, die Winde wehen, das Haus hält, weil es ein Fundament hat, weil es auf Fels gegründet ist. Und jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und die Unwetter kommen und das Haus bricht zusammen. Ich denke, wir haben gestern schon gemerkt und das auch soeben in deinem Zeugnis gehört, es gibt Situationen im Leben, die unser Haus, unser Lebenshaus ganz schön erschüttern. Und wenn wir dann kein echtes Fundament haben, dann sind wir wirklich ein armer Tropf. Und deshalb ist dieses Fundament so entscheidend wichtig, dass unser Lebensgebäude auf Gottes Wort aufgebaut ist. Und dass wir die Antworten, die Fragen, die uns bewegen, die Antworten in Gottes Wort suchen. Und wir werden sie finden. Denn Jesus sagt einmal: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ist natürlich die Frage, was ist denn das eigentliche Problem? Und ich versuche dir das heute Abend nochmal, um den Inhalt der Bibel didaktisch mal zu reduzieren, mit einem Bild deutlich zu machen, was ich schon vor 40 Jahren in der Kinderstunde gezeigt habe. Und ich weiß, dass ich dieses Bild mal Mitte der 80er Jahre bei einer Vortragsreihe in Gevelsberg, in meinem damaligen Heimatort, jeden Abend an der Leinwand hatte, in diesem Zelt. Und dann kam irgendwann eine Frau und sagte, das hat mich nicht losgelassen. Das Männchen vor der offenen Tür, das bin ich. Ich muss durch die Tür durch. Und da sieht man sehr schön, von Natur aus sind wir Menschen getrennt von Gott. Das bedeutet dieser graue Bereich. Da kann natürlich niemand etwas für, dass wir in Sünde geboren sind, dass unsere Vorfahren gesündigt haben. Da macht Gott dich aber auch nicht für verantwortlich, denn Gott ist absolut gerecht. Deshalb gibt er uns ein Geschenk. Er setzt seiner Liebe die Krone auf. Sein Sohn Jesus Christus bezahlt stellvertretend für uns Menschen. Und er konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Menschen. Und so ist es, Gott macht uns ein Angebot. Und das ist die zentrale Botschaft der Bibel. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges, neues, göttliches Leben hat. Das Einzige, was wir tun müssen, und im Grunde sind das zwei Dinge. Mir muss klar werden, ich komme alleine nicht zurecht, das nennt die Bibel Buße, umdenken. Nicht wie im Alltag, ich muss Leistung bringen, ich muss vorwärts kommen, ich muss was schaffen, so ist es ja im Leben. Nein, wenn es um mein Verhältnis zu Gott geht, muss ich einsehen, ich schaffe es nicht. Und das nennt die Bibel Buße, diese tiefe Selbsteinsicht. Ich komme alleine nicht aus dem grauen Bereich raus. Und dann kommt der Glaube, das bewusste Ja zu dem Angebot Gottes, im Bild gesprochen, das Hindurchgehen durch die offene Tür. Buße und Glauben. Buße das Nein zu dem alten Leben, Buße, Glauben, das Ja zu einem neuen Leben. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen und verstehen. Und bitte sage nicht, dass die Bibel Schnee von gestern ist. Bedenke immer, der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. Und die wichtigste Ressource für das Überleben ist das Wasser. Wir brauchen dieses Lebenswasser. Und von daher, die Bibel wird nie an ihrer Aktualität verlieren. Sie ist absolut zutreffend, zeitlos, gültig und wirklich zuverlässig. Nun, nach dem Vortrag habe ich immer wieder erlebt, dass der ein oder andere auf mich zukam und sagt, ach, wissen Sie was, ich kann das einfach nicht glauben. Und dann habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, man kann tatsächlich viele intellektuelle Hindernisse, die dich vielleicht jetzt auch umtreiben, kann man darüber reden. Und ich muss da immer an Mark Twain denken, der hat mal gesagt, dieser Schriftsteller Mark Twain, nicht das beunruhigt mich an der Bibel, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Und ich glaube, das kann jeder verstehen und vielleicht auch hoffentlich nachvollziehen. Und das sollte uns in Unruhe bringen, damit wir den Schritt auf Jesus zu tun. Aber wenn ich dann länger mit Menschen gesprochen habe und wir haben die intellektuellen Hindernisse versucht auszuräumen, dann musste ich ihnen manchmal sagen, wissen Sie was, es geht gar nicht darum, ob Sie das glauben können oder nicht. Sie wollen gar nicht. Sie wollen gar nicht. Sie wollen nämlich nicht mit dem alten Leben brechen. Sie wollen sich nicht auf Jesus einlassen und ein anderes Leben beginnen. Und dann wurde ich schon mal gefragt, woher nehmen Sie so eine Aussage? Ja, ich sagte, Herr Jesus hat das so gesagt. Johannes 7, Vers 17. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Das heißt, es beginnt immer mit der Bereitschaft, sich als Mensch Gott und seinem Wort unterzuordnen. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Also es geht darum, ob ich will. Und das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Dein Schritt durch die offene Tür, entweder durchgehen oder so bleiben, wie man ist. Das kann man natürlich, aber damit hat man auch die volle Verantwortung und muss mit den Konsequenzen rechnen. Denn nur wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann schreibt Johannes weiter, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dazu lade ich herzlich ein, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Das ist die wahre Botschaft der Bibel. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Das ist Lebenswort. Und das haben wir soeben in dem Zeugnis gehört. Das ist ja nicht nur etwas, was in guten Tagen durchträgt, sondern gerade auch dann, wenn es einem dreckig geht. Und das habe ich so in meinem Leben auch immer wieder erfahren. Die Bibel ist tatsächlich das Fundament, der Schatz, den ich nicht missen möchte in meinem Leben. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Amen. Wir neigen uns zu einem Gebet. Lieber Vater, ich danke dir herzlich, dass du uns dein Wort, die Bibel, gegeben hast. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dein Sohn Jesus Christus konnte beten, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und danke, dass du deinen Sohn, die Wahrheit in Person, in unsere Wirklichkeit geschickt hast und dass wir ihn kennenlernen dürfen beim Lesen deines Wortes. Lieber Vater, schenk doch Gnade, dass wir dein Wort mehr wertschätzen. Und ich glaube, hier ist niemand, ich auch nicht, der sagt, ich habe zu viel in der Bibel gelesen. Wir müssen bekennen, dass wir auch viel zu wenig darin studieren und lesen. Aber dort lernen wir dich kennen, lernen dich in deiner ganzen Liebe und Gnade kennen. Und darum bitte ich dich, lieber Vater, zieh du heute Abend zum Herrn Jesus, zu deinem Sohn und schenk doch Gnade, dass Menschen ein neues Leben mit ihm beginnen. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben. Herzlichen Dank für diese herrlichen Tatsachen. Amen.